Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Ein wunderschönes und diesmal genussvolles und geruchvolles herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt. Wir haben heute einen richtig geilen Gast da. Also, auf jeden Fall macht er ein richtig geiles Produkt. aber dazu dem in einer Sekunde. Lieber Herr Stürmer, du bist die Blüte
vom Gemeindebau
in einem.
Die Blume hast du.
Jetzt wollte ich gerade sagen, die Blüte in der Wüste, der Blume im die Blume im Gemeindebau. Hey, du schaust sowas von fit aus.
Ja, weil ich ja so super angenommen habe, verstehst du? Weil ich ja so frisch und energiegeladen bin von meiner Heilfastenzeit. Aber ich hoffe, ich gehe euch nicht auf Nerven, aber jetzt die Woche 2 und jetzt nagt es schon ein bisschen an meinem Kopfkonzept. Aber es wird auch vorbeigehen. Und ich freue mich heute schon, weil heute haben wir einen Stargast bei uns, mit dem wir mal ein neues Thema behandeln, das wir eigentlich noch nie angesprochen haben seit Folge 87.
Ihr habt noch nie Kaffee gehabt.
Nein, wir haben noch nie Kaffee gehabt. Aber jetzt hat er schon, schon aus dem Sack gelassen. Ja.
Also wir haben heute den legalsten Drogendealer Österreichs da. Der euch versorgt mit den Besten an was die legale Küche mit Koffein und Co. eigentlich kann. Und ich möchte heute vorstellen, Peter Zechmeister, der Eigentümer, Gründer und Betreiber des Dunkelhell-Cafés, beziehungsweise der Rösterei Dunkelhell in Wels. Hallo Peter, grüß dich.
Servus Peter.
Hallo, grüß euch.
Es ist wunderbar, dass wir endlich einmal jemanden da haben, der uns über Drogen aufklärt, weil wir kennen uns da tatsächlich nicht aus. Mhm. Und ich habe gerade nachgelesen, Österreich ist offensichtlich in dem Thema Sucht und Kaffee ist ja irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen eine Sucht. Weiß nicht, wie siehst du das?
Ja.
Der Österreicher sagt,
das hört sich ein bisschen negativ an, genau. Sucht.
Also, ich mache mir vor schlechten Zeiten keine Angst, weil Drogen werden immer konsumiert. Suchtmittel werden immer konsumiert.
Und gerade in schwierigen Zeiten.
Kaffee kehrt da irgendwie dazu. Ja.
Also, wir haben heute die Ehre, dass du uns ein bisschen erhellst aus dem Dunklen. Ein langsamer Wortwitz. Dunkelhell?
Ins Helle.
Genau, du führst uns ins Helle. Nein, ja, okay. Aber ganz ehrlich, Kaffee begleitet uns ja alle in Wahrheit das ganze Leben. Ich habe jetzt ehrlicherweise zuerst nachgeschaut, mir war das gar nicht bewusst, dass der Durchschnitt auf alle Österreicher im Erwachsenenalter 2,75 Kaffee pro Tag sind. Mhm. Ja, pro Tag.
Also es gibt ganz viel, die kann trinken.
Genau, also jetzt möchte ich mal die Hochrechnung da, und ich traue mir mal zweiten
Kinder Drittel. Fallen weg?
Nein, Kinder sind da schon außergerechnet. Also nein, die sind außergerechnet. Also das heißt, aber dennoch, was ich damit sagen will, ist, der Kaffeekonsum ist ein immanenter. Also es wird viel Kaffee getrunken. Und ich glaube, das Thema Kaffee ist ich meine, wir beide, da ist Herr Stürmer und ich auf Gastromessen, vor allem du bist, ist das Thema Kaffee omnipräsent. Die Eva und ich haben ja das Privileg gehabt, dass wir in Singapur waren auf dieser Messe, die ja früher Coffee Asia Kassen hat. Und wir haben da unseren Transecco feil geboten und das war lustig, weil rundherum haben sie überall Kaffee gebrüht und wir haben Sprudel ausgeschenkt. War irgendwie sehr, sehr weird. passt aber trotzdem zusammen. Mhm. Irgendwie. Steht eins ist ein bisschen mehr in der Früh, wir sind ein bisschen mehr am Abend.
So gesehen. Obwohl. Geht das nicht anders aus, dass man es
sagt? Frühstückerl, meinst du? Sekko-Frühstückerl?
Ein bisschen blubbern muss schon in der Früh.
Stimmt. Aber Peter, jetzt ist einmal ganz eine wichtige Frage. Ich meine, zum Kaffeeröster wird man ja nicht einfach so. Was bringt dich dazu, Kaffee zu rösten?
Ja. Hat es bei mir als Hobby angefangen. Und schuld ist meine liebe Frau Birgit. Ich persönlich habe mir in meiner Jugendzeit nie recht viel aus Kaffee gemacht. Das war so in der Schule, in der Pause vom Automaten, damit man halt nicht einschläft und möglichst süß, möglichst viel Zucker drin. Oder hat es diese Tasten für Irish gegeben, dann hat er nur süßer geschmeckt. Das war dann der beste Kaffee.
Ist das nicht dann, wo der Whisky reinkommt?
Ich wollte gerade sagen,
Irish Button.
In welcher ja. Schule steht der Irish Button Kaffee?
Ja, 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 ja.
Hat's ich wollte gerade sagen, Hallo klingt nach HTL.
HTL, genau, HTL. Das war HTL Leonding, ja, ja, ja. Also wir haben das nie überprüft, ob wirklich Alkohol drinnen war, aber ein bisschen hat es so geschmeckt. Und das war gut. Würde ich heute nie wieder tun. Aber das war mein Zugang zu Kaffee. Und die Birgit ist, wir sind ja in Wels und ist statt der Schule ganz oft ins Café Urban gegangen und hat dort halt ein bisschen so da, wie man sowas für die Schule tut, und hat dort eigentlich alle von der Schule getroffen. Und das war ihr Zugang zu Café. Und ja, und bei uns daheim, wir haben halt dann lange Zeit irgendwas eine ganz billige Fütterkaffeemaschine gehabt und so wie wir es halt von der Oma noch kennt haben, ja, schwarze Bohnen irgendwo billig gekauft und am besten schon gemahlen. Also das tut man auf keinen Fall mehr. Ja, aber und
früher im Lebensmitteleinzelhandel hat es die Direktmahler gegeben. Du hast das gekauft, oder? Und dann ja, bist du ja. beim Zahnbacken auf der Fläche, ja. wo sie Taschen abschneiden können, hast du einfach deinen Kaffee reingeladen und gemahlen. Das sehe ich aber nirgends mehr, lustigerweise.
Ich habe so ein Ding in der Rösterei ja, stehen jetzt. Wenn geil. Wer einen gemahlenen Kaffee bei mir kaufen will, dann ich verpacke nur ganze Bohne.
Ich kann mich schon noch erinnern, dass ich das gemacht habe. Also in Wien zum Beispiel, wo wir auch leider selber daheim nichts zum Mahlen gehabt haben, haben wir auch eine zum Biller oder wo auch immer und dann das halbe Kilo ja. durchlassen. Ganz
gibt's
kurz.
Nimmer, ich beobachte es nicht.
Nein, man sieht es de facto. Früher war es nur mehr bei so Merkur und so, die haben es meistens ja. noch stehen gehabt, oder vielleicht hat der Billa Plus auch noch. Ganz kurz zum Thema Wels und Urban, da muss ich schon was erzählen, weil ich bin ja aus der Generation, und da ich selber in Wels in Tartel gegangen bin, damals hat es ja zwei Urban gegeben, nämlich den beim Bahnhof, legendär.
Das ist der Urban.
Genau.
War, ja,
und da war diese riesengroße, glaube ich, Eiche vermutlich, oder war es vielleicht Kastanie auf jeden Fall, ja. ein Monsterbaum. Und da hat sich jeder, wir haben sogar einen Wortwitz für den Urban gehabt, das Dufak, die Stundenverkürzungsaktionen, weil wir sind da hingegangen, wenn es uns nicht gefreut hat. Ja. Da hast du komischerweise dann auch immer dieselben Leute getroffen. Und der Urban war Legende. Leider haben sie den dann weggerissen wegen einem wahnsinnig schierchen Bau, den sie da jetzt hingestellt haben. Haben wir gedacht, also wegen sowas.
Gott, oh Gott. Schande.
Wirklich ein bisschen eine Schande. Ja, anyways, ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das war so ein bisschen historisch.
Ja, ja, also ganz wichtig.
Urban. Übrigens, Urban 1850, also ein Traditionshaus, muss man ehrlich sagen.
Übrigens, Urban, nicht historisch, familiär. Ich habe kürzlich in der Rösterei einen Workshop gehabt mit ein paar total netten Damen und wir kommen so ins Gespräch, wie kommt sie ja zu Kaffee, warum der Workshop? Naja, der Papa hat in Urban gehabt. Ich bin da hingeschmolzen. Also wenn man in Wels als Kaffeemensch mit Leid zum Tun hat, die von dieser Familie sind, das ist ganz was Besonderes. Ja.
Das ist Tradition. Ja. Aber okay, das heißt, du hast den Kaffee kennengelernt, so wie viele in einer meist wahnsinnig unattraktiven Sirsen Plörre, die da irgendwie aus einem Automaten oder aus einer Thomas-Füttermaschine rausgegangen ist. Das motiviert einen ja nicht zum Rösten. Erzähl ein bisschen, wie war der Werdegang? Weil du machst das jetzt schon ziemlich lang und da bin ich schon neugierig.
Ja, es ist dann. Also wir haben, die Birgit und ich haben einen Haushalt gegründet und irgendwann ist der Wunsch aufgetaucht, könnte man nicht doch einmal eine Kaffeemaschine anschaffen, damit der Kaffee einmal ein bisschen besser schmeckt. Und wir haben aber überhaupt nicht gewusst, was heißt das, weil jeder hat eine Kaffeemaschine daheim und in Wirklichkeit recht viel besser ist er dort ja auch nicht, aber es ist zumindest eine Kaffeemaschine. Und mir war aber klar, ich habe immer schon bastelt, Sachen zerlegt und so. Und ich habe irgendwann einmal in meiner Jugend einen Kaffeeautomaten zerlegt und habe gewusst, so ein Ding will ich nie zu Hause haben.
Meinst du einen Pulvermischer?
Nein, also wo du schon die Bohnen rein tust, die werden dann gemahlen und da ist einfach so viel Mechanik drinnen.
Ein Vollautomat, wie man jetzt gerade
nicht
sagt, oder?
Vollautomat, nicht zu reinigen. Ja. Und mir war das damals, obwohl das Ding habe ich nicht mehr reparieren können, es war total Schaden. Wusste, das sind nur anfällig, war nichts für mich. Und deshalb habe ich dann eine Siebträgermaschine gekauft. Eine ganz billige, in dem österreichischen Wahnsinn. Wir sind ja die Kaffeenation, ich brauche mir nichts erklären lassen, ich kaufe jetzt einfach an und das wird schon passen und es hat natürlich nicht gepasst. Die Birgit hat mich dann nach Wien auf ein Homebarista-Seminar geschickt, so halbtägiges in der Vienna School of Coffee. Und dann bin ich mit dem Zug heimgefahren und habe gewusst, jetzt wird es richtig teuer.
Weil du Blut geleckt hast für 70er
Geschäfte. Ja, eben. Ich habe gewusst, das, was wir da daheim haben, das ist in das. Wirklichkeit keine richtige 70er Maschine und jetzt muss investiert werden. Und ja, zwei Wochen später ist dann das nächste Gerät daheim gestanden. Jetzt noch nicht in der Oberpreisklasse, aber schon durchaus was Gescheites. Und extra Mühle dazu. Und dann haben so die Zeiten des Espresso im Hause Zechmeister richtig angefangen. Ja. Das war dann eine gewisse Zeit recht schön. Und ich habe mich dann eingelesen im Internet, wie funktioniert das, wie macht man Kaffee, wie funktioniert Espresso. Da gibt's heute noch das kaffeenetz.de, ganz viele Informationen zum Finden. Und ja, und dann bin ich dort auf eine Gruppe von Leuten gestoßen, die dann selber Kaffee rösten. Man hat damals, es hat zwei Geräte gegeben, die man sich kaufen hat können in Österreich. Eins war fast nie verfügbar und das zweite hat man leicht kriegen können. Den habe ich mir dann besorgt. Das war ein, ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Gene CBR 101. Das ist so ein kleines, komisches Haushaltsgerät, was man so auf die Arbeitsflächen stößt, was 5 Kilo schwer ist und hat in der Mitte eine Glastrommel mit Plastikgriff, die kann man rausnehmen, da tut man dann die Bohnen rein, dann steckt man das wieder rein, dann schaltet man das ein und dann fängt sich die Trommel zu drehen an und von einer Seite auf die andere wird heiße Luft geblasen und in dieser Zeit, dadurch röstet dann der Kaffee. Geht mit 200 Gramm Bohnen und man kann den Bohnen zuschauen, weil das ist eine Glastrommel, wie sie langsam dunkler werden. Irgendwo wird eine Temperatur angezeigt, die ist sehr ungenau, misst, was da passiert, aber man hat damit richtig guten, frisch gerösteten Kaffee machen können.
Also andere haben ein Haus, also Tischbrennenlok, da haben wir Schnaps, du hast eine Tischrösterei gekauft praktisch.
Tischrösterei ist für mich auch neu, ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt.
Ja, die Tischbrennerei habe ich auch daheim.
Okay. Kaffeeschnaps.
Zu dem kommen wir halt noch.
Aber das ist die glückliche Wendung in meinem Leben, dass ich auf den Kaffee gekommen war, weil sonst hätte ich wahrscheinlich inzwischen Alkoholiker lieber. Also Kaffeerösten ist gesehen, da als Schnapsbrenner.
Darf ich zwischenfragen, würdest du mit der Weisheit des Zurückblickenden sagen, dass das Gerät für jemanden, der es einfach einmal ausprobieren will, lustig ist und man das empfehlen kann? Oder retrospektiv ist das der größte Blödsinn und man geht lieber zu dir und kauft seinen Kaffee?
Na bitte macht das nicht selber. Es ist absolut, nein, das tut man einfach nicht.
Unbedingt alle Ausreden.
Und macht viel Energie heutzutage.
Komplett zum Vergessen. Also ich habe das ja auch total bereut. Wie hat
das Gerät nochmal geheißen?
101. Schmäh weg. Zu Hause Kaffee rösten macht wahnsinnig viel Spaß. Man muss ein bisschen schauen, dass man die Abluft wegkriegt, weil sonst stinkt die ganze Wohnung nicht nach Kaffee, sondern wie wenn man Getreide anbrennen lässt. Es ist kein wahnsinnig unguter Geruch, aber sehr intensiv und will man nicht in der Wohnung haben und man hat ihn aber lange in der Wohnung.
Aber es wundert mich jetzt ein bisschen, weil normalerweise, wenn man in ein Kaffeegeschäft reingeht, das, was erinnert dann drauf, hey, geh Kaffee kaufen, der gute Kaffee duft. Aber ja, du redest wahrscheinlich von der Zwischenproduktion, was da entsteht, der Rauch.
Ja, der Kaffeeduft entsteht nicht beim Rösten, komischerweise. Also das sind ganz andere Aromen.
Beim Mahlen eigentlich, oder?
Ja, also okay. Die fertige Kaffeebohne, wenn es aus dem Röster rauskommt, hat diesen intensiven Geruch auch noch nicht. Das entwickelt sich dann, also vielleicht in den nächsten paar Stunden, dann riecht man es schon. Und erst wenn die Bohne gemahlen wird, kommen ganz viel von diesen Aromastoffen an die Luft und das ist das, was man dann richtig nach Kaffee riecht. Ja.
Übrigens, dieser Geruch, den du gerade beschreibst, das ist der Geruch, den ich vorher im Gespräch beschrieben habe von dem Röster, der uns auf der Messe in Singapur gegenübergestanden ist.
Ja.
Das hat wirklich, die von dir haben uns über angeschaut und gesagt, nach was riecht das? Das ist nicht Kaffee, sondern das ist wie anbrennendes irgendwas. Und das war eigentlich nicht geil. Also das war wirklich, also wegen dem Geruch braucht man sich das Gerät nicht kaufen, das kann ich euch sagen, weil das hat wirklich ganz komisch gerochen.
Ja, also Kaffee macht,
sorry, aber
beim Rösten gibt es verschiedene Phasen, die sich auch durch jede Phase durch einen ganz eigenen Geruch bemerkbar macht. Okay. Und so die erste Phase ist ich finde es nicht unangenehm, aber sehr eigenartig. Es ist so nasses Gras, was dampft, so irgendwie Heu oder feuchtes Heu, und nach ein paar Minuten geht es dann weg und dann fangen die ersten Röstaromen an und wird es also interessant.
Wie wenn der Blitz auf einer nassen Wiese einschlägt.
Ja, das riecht man ja mindestens dreimal im Jahr, also damit kann man. Ja, aber so feucht, grün und trotzdem irgendwie heiß, ja. Ja.
Aber jetzt sind wir schon mittendrin der Passion, die Passion des Peter. Aber wie ist der Werdegang? Ich meine, ja. Jay, du wirst ja wahrscheinlich irgendwann einmal auch ein, nennen wir es einmal, berufliches Leben gehabt haben. Jetzt lebst du deine Passion, das ist was anderes. Aber was hast du vorher gemacht?
Ja, vieles. Wo fangen wir an? Nein, ich habe, das gehört dann schon zu dem, was ich jetzt auch tue. Das ist ein ganz wichtiger Grundstein. Ich habe grundsätzlich einmal technische Ausbildung. Ich habe in Lyon den HTL für Nachrichtentechnik gemacht. Und dann aber verschiedenste Dinge. Ich war 5 Jahre lang Jugendleiter. Ich habe eine Journalismusausbildung und letztendlich dann doch auf der Uni in Linz gelandet. Ich bin diplomierter Sozialwirt. Bin aber während dem Studium wieder in die Technik zurückgerutscht als Tutor für Datenverarbeitung und habe dann in der IT auf der Uni einen Job gekriegt, wo ich 19 Jahre lang war. Das war eine sehr schöne Zeit. Und in der Zeit ist aber dann dieses Ding mit dem Kaffee passiert und war dann ja nur mal so eine neue Phase in meinem Leben. Also ich bin seit 3,5 Jahren nicht mehr auf der Uni und seit 3,5 Jahren Vollzeit-Kaffeeröster.
Darf man da sagen, dass du ein bisschen deinen Traum lebst und Aussteiger aus dem System bist? Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ich glaube, das, was wir alle gern machten, wie schafft man das?
Naja, Aussteiger aus dem System, ich meine, ich bin jetzt selbstständig. Dann gibt es diesen blöden Spruch.
Auch ein Gefangener.
Ja, ich wollte gerade sagen, selbstständig.
Willkommen im Club.
Ja.
Aber hat es irgendeinen einen prägnanten Punkt gegeben, wo du sagst, hey, Kaffee ist wirklich ein Herzensthema von mir? Weil irgendwann hast du mir angefangen zum Trinken.
Definitiv.
Weil zum Beispiel bei mir, ich habe ja bis, glaube ich, 20 nicht einmal Kaffee gekriegt. Ich habe das gehasst.
Okay,
ja. Kaffee und Käse, das waren für mich so zwei Sachen, die habe ich einfach nicht angebracht. Ich habe wirklich, das habe ich gehasst. Ich habe nie das trinken können. Ich habe die anderen bewundert und gesagt, sie trinken einen Mokka. Das hat sich so cool angeguckt. Und ich habe das einmal getrunken. Ich weiß nicht, das haben wir mal fortgegangen, war mal ein Landgraf. Ich werde das nie vergessen. Das haben wir nachher in Caesars abgegangen, Festl. Und ich denke mir, dass ich in Einschlaf trinkst einen Mokka. Da war ich so 17, 18. Alter, das war so grauslich für mich, weil ich absolut nicht gewusst habe, was da auf mich zukommt. Dann bringt mir so ein kleines Heferl. Ich denke mir, was soll die Scheiße? Aber mittlerweile bin ich auch extrem in Kaffeeschleitern geworden. Also ich liebe guten Kaffee. Aber da musst du vielleicht, hast du immer schon gern Kaffee getrunken oder das interessiert das Thema, die Vielfalt?
Nein, wie gesagt, wir haben da mit Siebträger angefangen dann und da habe ich wirklich dann das Interesse zu Kaffee gewonnen, weil schon wieder die Technik mitspielt. Siebträger ist ein sehr technisches Gerät, es ist überhaupt nicht schwierig, damit einen sehr guten Kaffee zu machen, nur wenn man es nicht weiß, bringt man es nicht zusammen. Man muss ein paar Sachen berücksichtigen und dann ist es eigentlich ganz einfach. Mhm. Aber da war Technik im Spiel. Ich habe an der Maschine natürlich auch wieder herumgeschraubt und die verbessert sowieso. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Thema, wo ich meine Fähigkeiten ausleben kann und vom Kaffee brühen auf der Siebträgermaschine bis zum nächsten Schritt selber rösten, ist eine gewisse logische Reihenfolge. Und also ich habe dann eh schon erzählt, zu Hause dann mit dem kleinen Kaffeeröster, der hat 200 Gramm Kaffee können. Das habe ich 2 Jahre lang wirklich sehr intensiv betrieben. Also zuerst einmal für Eigenbedarf und dann haben wir natürlich im Freundeskreis, jeder hat immer Kaffeegeschenke gekriegt und Weihnachten war dann schon etwas schwierig, weil wenn man Listen hat von 50 Leuten, die man beschenken will, aus dem Röster kommen nur 200 Gramm außer und man muss den 50 Mal, man muss 50 Chargen machen, dann ist das daheim nicht mehr so lustig. Ich muss nur dazu sagen, den habe ich unterm Dunstabzug aufgestellt, habe so Aluflex-Rohr nur vom Luftauslass vom Röster auf wie zum Dunstabzug.
War da vielleicht der Aluhut irgendwo gerade gelegt zum haben, weil das war ja schon nach 2020, oder?
Nein, das war noch vor 2015.
Oh shit, also, was ein bisschen verdauen.
Ah, vielleicht 2008 die ersten Aluhüte auspackt, weiß man nicht.
Aber man hat sogar, dieser 200-Gramm-Röster war draußen auf der Straße zum Riechen. Und man hat es am Stirnhaus gerochen. Warum, weiß ich nicht, weil ich habe durch den Dunstabzug alles durchs Dach blasen. Also auch der Kleine hat schon ordentlich für eine Duftmarke gesorgt. Und mir ist das dann beim zweiten Mal Weihnachten, habe ich zum Nachdenken angefangen, weil ich wollte Temperaturen genauer messen. Ich habe damals schon gewusst, es gibt sowas wie eine ideale Röstkurve und die hat man mit dem Gerät überhaupt nicht aufzeichnen können oder auch nicht machen können. Und dann ist langsam die Idee gedämmert, kann man sie, also ich möchte ein größeres, besseres Gerät. Hätte man in China damals einkaufen können, das Kaffee war damals noch nicht so ein boomendes Thema, es war ein bisschen schwierig, Informationen zu bekommen oder die Geräte zu kriegen. Und ich wollte aber nicht ein paar tausend Euro ausgeben für ein Hobby, wo ich nicht gewusst habe, wie lange wird mir das begleiten. Hab dann wieder aufgrund von meiner technischen Ausbildung und ich habe eine Garage mit ein paar Werkzeugen und so, also ein bisschen was kann ich machen daheim, beschlossen, ich baue mir meinen Röster selber. Und das war dann eine gewisse Zeit an Recherche. Wir haben einen guten Freund von mir in Freistadt, Suchern-Café, besucht. Habe ihm erzählt, ich will mir meinen Röster selber bauen. Er hat mit den Augen gerollt und gemeint, du bist nicht der Erste und es hat noch keiner gemacht. Ja, Wett haben wir nicht, aber wir hätten wetten sollen.
Also hast du praktisch einen bestehenden Röster gekauft und umbaut oder komplett einen eigenen baut?
Komplett einen eigenen. Okay. Das war... Jetzt wird es schon wieder ein bisschen so, schau mal, was ich kann. Ich habe damals mir ein 3D-Zeichenprogramm angeeignet, weil das 3D-Zeichnen war für mich auch ein fremdes Thema. Nur war mir klar, du kannst so eine Maschine nicht bauen, wenn du das nicht am Computer als Modell hast und da alles von alle Seiten anschauen kannst und am Computer herumprobieren kannst. Mhm. Und so war dann der Einstieg ins 3D-Zeichnen. Und es war dann so eine Recherche-Planungsphase, bis dass ich dann in der Garage gestanden bin, mir Materialien besorgt habe, auch noch ein WIG-Schweißgerät, weil damit kann man Edelstahl schweißen. Das ist bei Lebensmittelmaschinen eher notwendig, besorgt und habe dann halt meine Pläne umgesetzt. Habe ein paar Teile anfertigen lassen in diverse Schlossereien und halt recht viel mit der Flex und Formrohre und was man halt braucht. Und da stehen der Bohrmaschine, habe ich mir dann zugelegt. Ja. Und der Röster ist nach circa 2 Jahren Bauzeit daheim in einem kleinen Kammerl in der Bernau, in der Ziegelstraße, im Wohngebiet, in Betrieb gegangen. Das war also Osternummerdumm. Und auch wieder Alu-Flex-Schlauch, Auspuff vom Röster raus beim Fenster, wird schon passen. Was kann schief gehen? Ja. Und die erste Charge hat super funktioniert, ist ein sehr guter Espresso geworden, nur dass im Garten dann eine blaue Rauchwolke gesessen ist, die sich 2 Stunden lang nicht mehr wegbewegt hat. Das war ein schöner Tag und wir haben ein paar Bäume und ihr kennt das vielleicht im Wald, wenn die Sonnenstrahlen durch das Blätterwerk fallen und es ist ein Dunst und du siehst dann so die Sonnenstrahlen, weil der Dunst praktisch das Licht reflektiert und das war halt in dem Fall blauer Dunst und hat auch schön ausgeschaut, aber es war dann relativ klar, ein Röster funktioniert, mit der Abluft sollte ich mir was überlegen.
Das klingt wie in der Nova, was dem an den Sonnen aufgegangen ist.
Und so hat es also, wenn es hinten die aufgemacht haben. Genau.
Das ist also der blaue Rauch,
blau war der sicher.
Und Sonnenstrahlen haben auch länger gebraucht, bis das durchdrungen sind.
Das stimmt.
Aber das heißt, die ersten Gehversuche waren wirklich mit einer echt selber gebauten Maschine. Hast du den im Einsatz? Entschuldigung, das ist natürlich, oder, ja, die Frage muss ich dir jetzt gleich spoilern.
Das war dann mein Produktionsröster, 8 lange Jahre. Ja.
Das heißt, du hast das Ding nicht umsonst gebaut?
Nein,
überhaupt nicht. Das meine ich ja damit, weil wenn du 2 Jahre reinhackelst, das ist, finde ich, schon heftig. Ja. Und da musst du ja ziemlicher Nerd und ein ziemlicher Geek und ein ziemlicher Freak sein, dass du 2 Jahre lang an einer Maschine baust, wo du eigentlich nicht weißt, ob das zum Schluss überhaupt funktioniert. Du weißt das ja trotzdem nicht.
Doch, ich hab's gewusst.
Pfah. Bell am Tisch.
Ja, das funktioniert, aber wie lange? Das kann ja sein, dass du nur mal drum probierst. War es vielleicht dann gescheiter gewesen, wenn du dann nicht gekauft hast? Hätte Zeit und Geld erspart? Ah. Was ist ausgegangen?
Es war sicher gescheiter gewesen. Ja. Also, es hängt aber vom Blickwinkel ab. Und es ist nur immer so, also meine Rösterei hat ziemlich als Alleinstellungsmerkmal, dass ich halt meine Anlagen wirklich bis auf den letzten Schrauben bis jetzt selber gebaut habe und dadurch halt viel Geld gespart habe, aber das kostet natürlich wahnsinlig viel Zeit. Mhm.
Und jetzt hast du eine professionellere, jetzt hast du größere?
Ja.
Bevor wir auf die Große kommen, weil die Big Bertha sozusagen oder wie auch immer sie wirklich
Otto, heißt. Otto heißt er.
Otto. Ah, tatsächlich. Also. Ja. Ich meine, wie gesagt, 19 Jahre IT, nehmen wir es einmal so, oder Universitäres und IT. Da musst du schon wirklich echt technisch was drauf haben, dass du so eine Maschine baust. Ich meine, WIG Schwassenlerner. Mein Vater war ja sein Leben lang Schwasser, aber nicht WIG, sondern eben klassisch Schutzgas. Er hat WIG nicht angegriffen.
Ich verstehe.
Er hat es wirklich er hat gesagt, er lässt es, weil das geht ihm am Zager. Das ist scheinbar so umgefrickelt. Wie hast du das gemeistert? Weil das musst du dann meistern, weil die Scheiße musst du so schwassen.
Ich kann es gar nicht. Ich hab angefangen mit Schutzgas irgendwann einmal besorgt, weil erst das Auto musst unbedingt selber schweißen. Ja, aber
ich weiß nicht, bei uns war es anders. Wir haben uns zugeschweißt, das Auto ist gefahren.
Weggeschweißt, ja.
Genau, das Auto ist gefahren. Das
irgendwie gefahren oder alleine.
Manchmal mehr, manchmal weniger. Da hat jeder irgendwie eine andere Strategie, ich merke gerade.
Ja, es ist Rendern, also so, das heißt, dann kommt geschweißt wie der Blöde. Ich bin halt in der Werkstatt und schweiß wie der Blöde, ja.
Wir haben uns auch oft verblitzt.
Ja, die roten Augen zufolge
Hat
uns gescheit verblitzt.
Öfter verblitzt.
Nein, Schutzgas-Schwassen ist relativ einfach. Du hast die Pistole, da kommt der Draht raus und das hast du schnell gelernt. Aber WIG ist ein Luder. Und das, was ich damit zusammenbringe, ist, dass zwei Edelstöbliche zusammenhalten. Schön ist was anderes, aber es muss funktionieren, es muss nicht schön sein.
Aber schöne Spaßnot zum Hickeln ist eh nicht leicht.
Es ist richtig. Auch
mit Schutzgas nicht leicht.
Gut üben. Ja. Gut üben. Ja. Aber okay, das Ding ist fertig. Du machst die erste Charge. Der blaue Nebel liegt draußen. Denkst du, fuck. So werden große Mengen nicht zum Produzieren sein.
Ja, ich bin dann. Hab mir eine große Leiter besorgt, hab mir lange Rohre, so Abluftrohre
und besorgt. Und hast du dann zum Nachbarn gehängt oder was?
unser Haus ist in der Straße das Hechere, weil es drei Wohnungen inzwischen übereinander hat, also 12 Meter ungefähr. Und ich habe dann einfach so 20 Zentimeter Durchmesser Rohr an die Fassaden geschraubt. Einfach aus über den Gübel und dann, wenn ich halt geröstet habe, Fenster auf, diesen Aluflex-Schlauch vom Röster an dieses Rohr gekoppelt. Und das Problem war erledigt. Man hat es dann rund ums Haus nicht mehr gerochen. Erst wenn es dann ans Ende der Straße gegangen bist, 100 Meter. Aber dort hat man nicht gewusst, wo das herkommt.
Aus der Nase, aus dem Sinn, oder?
Ich wollte gerade sagen, scheiß da nichts, dann hat sie nichts. Wie lange geht das gut?
Ja, eigentlich nie ein Problem geben, nur. Ich bin eher dann manchmal schon ein bisschen ein vorsichtiger Mensch und mag auch meine Möglichkeiten kennen und habe dann mit der Wöser Gewerbebehörde Kontakt aufgenommen und gesagt, so, ich bin Kaffeeröster, habe das Gewerbe angemeldet, off the records, ich mache das im Wohngebiet, mit welchen Problemen muss ich rechnen? Und der Beamte dort ist inzwischen in Pension und war recht gemütlich. Ich habe gesagt, Herr Zechmeister, machen Sie was, wohin wir kommen, erst wenn sie mich aufregt, aber dann haben sie ein Problem.
Ja, das ist auch scheiße, was schnell was ändern musst, wenn es gleich aufhören muss, gell? Abrupt.
Nein, und im Wohngebiet kriegst du keine Genehmigung, auch wenn du alles richtig machst. Also die drehen die von einem Tag am anderen zu. Und das war mir dann klar, recht lang werde ich das, also ich brauche Entscheidung. Will ich es weitermachen, wann ich es als Hobby mache, kann ich es daheim weitermachen, allerdings halt dann tue ich mir schwer mit dem Verkaufen vom Produkt. Und ich habe dann angefangen, mich umzusehen, wo könnte ich denn legalerweise eine Kaffeerösterei einrichten. Und das war eben so 2 Jahre daheim geröstet und dann in der alten Rahmenfabrik in der Nöfer in Wels, wo ich jetzt bin, hat sich eine Möglichkeit ergeben. Da bin ich dann eingezogen vor, 2017, glaube ich, war das. Ja, also vor neun Jahren fast. Ja.
Man muss vielleicht erklären, diese alte Rahmenfabrik in Wöls ist in der Nähe vom Bahnhof und hat deswegen einen Charme, weil man von außen das Gebäude gar nicht so richtig umfassen kann. Aber wenn man dann einen Hof hat und dann sieht, dass da so viele verschiedene, nehmen wir es einmal, verschiedene Werkstätten oder kleine Betriebe, die da eher, sagen wir mal, am kreativen um den Eck unterwegs sind. Übrigens, ich glaube sogar, dass die vom Sebi, sein Lebensmittelladen, wie heißt der, hilf mir? Die
Vorratskammer.
Vorratskammer, genau, die ist auch dort, glaube ich, in der Nähe, gell? Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Auf jeden Fall, die voll geil dort. Ich finde das voll cool dort. Das ist eine richtige alte Fabrik. Kann man das überhaupt Fabrik nennen?
Es sind, ich glaube, das Gebäude ist annähernd 100 Jahre alt.
Es hat so einen Fabrikscharakter mit diesen Stützen.
Mit den Backsteinen,
was baut man? Nein, es ist mehr so gelb verputzt. Gelbe Farbe.
Auf jeden Fall ist hier irgendwie ganz eine skurrile Fabriks-Feeling drinnen. Und ich finde es cool, die Leute gehen, glaube ich, gerne rein. Vor allem dann, wenn sie einen guten, dann geriebenen Kaffee riechen, weil die Leute, wenn die bei dir vorbeikommen, da kannst du eh nicht vorbeigehen. Und letztes Mal habe ich wieder gesehen, da sitzen die Leute natürlich drinnen und genießen das Zeug und glaube ich, wissen sie es zu schätzen?
Es ist eine ganz eine tolle Community in der Rahmenfabrik. Das muss man schon sagen, muss man auch dem Vermieter danken, der da drauf schaut. Es darf nicht jeder sich in der Rahmenfabrik einmieten. Es wird darauf geschaut, dass das sozial zusammenpasst.
Und das passt echt super. Du brauchst ein schönes Umfeld.
Und das merkt man. Ja. Und der Kaffeerösterei passt dort richtig gut ein. Ja.
Okay, jetzt sind wir mit deiner selber gebauten Maschine. Und du bist ja jetzt einige Jahre unterwegs, aber noch an der Uni, oder? Also das ist noch die Zeit, wo sozusagen du dual geformt bist.
Ja, genau. Ja. Also bin in die Rösterei, in die Rahmenfabrik einzogen und habe dort dann circa 6 bis 7 Jahre auf diesem selbstgebauten Röster geröstet. Also ich war praktisch Halbzeitröster, habe auf der Uni reduziert gehabt und der Röster hat, habe ich noch nicht gesagt, glaube ich, von der Kapazität her 5 Kilo pro Charge rösten können. Eine Röstung dauert zwischen 12 und 18 Minuten bei meinem Röststil. Und der Röster, der Eigenbauröster, ist elektrisch beheizt gewesen. Und das war ein kleines Problem, weil diese elektrische Heizung sehr, sehr träge ist. Und der Röster hat immer so circa 10 Minuten braucht nach der letzten Charge, dass er sie wieder hochheizt, bevor man die nächsten Bohnen reintun kann. Also es waren nicht ganz 3 oder sagen wir so ungefähr im Schnitt 2,5 Chargen pro Stunde. Also 2,5 mal 5 Kilo sind 10, sind 12, 5,
25 Kilo?
Nein. 5 Kilo mal 2 sind 10. Gute 12 Kilo. Und man hat dann Röstverluste, also beim Rösten verlieren die Bohnen Gewicht durch, weil Wasser verdampft, hauptsächlich das Wasser. Und ja, es waren dann ungefähr Produktionskapazität von 10 Kilo Röstkaffee pro Stunde. Und ja, und das geht in dieser Größe nur, wenn man es nebenbei macht. Ja.
Okay, aber nebenbei bedeutet jetzt, irgendwann war der Punkt da zum sagen, okay, mache ich es jetzt gescheit oder los ist?
Ja. Also wie in den ÖV einzogen bin, mir war schon klar, das ist ein großer Schritt, weil ich habe da ordentlich investiert, auch sehr viel Geld eingesteckt damit. Das ist ein schöner Raum geworden, also ein richtiger Kaffeehausatmosphäre auch und relativ modern, so Kaffee-stylisch, ein bisschen eingerichtet.
Kann man bei dir Hige einfach Kaffee trinken auch oder machst du nur Workshops?
Nein. Es ist als Kaffee auch, wird auch betrieben und auch gewerblich gemeldet. Also ich habe offiziell 8 Sitzplätze. Ich mache das aber alles alleinig. Also das heißt, es gibt jetzt keine Müllspeisen oder so. Es geht halt, man kann kommen, Kaffee trinken, plaudern. Und da wird es schon genutzt, aber es ist jetzt kein richtig klassisches Kaffeehaus.
Okay. Aber man kann einen Transecco mitnehmen.
Man kann ihn sogar trinken, weil ich habe einen Mikrogramm. Also.
Schön, siehst du, hört es zu lernen. Wenn ich nicht da bin, geht es zum Bäder.
Ja,
genau. Der hat immer was Frisches eingekühlt.
Aber ich hätte es erkennen, dass du nur röstest und Schulungen machst.
Ja, nein, das ist auch oft üblich in die Röstereien. Ja, aber mir war es ein Anliegen und die Location dort eignet sich schon, dass es ist nicht viel Aufkundschaft, aber dass man halt gleich auf einen Kaffee vorbeikommt. Ich wollte das dabei haben, dass man, ja, und man will ja auch in einer Rösterei, dass man verkostet und so. Das sollte ja funktionieren.
Das wollte ich gerade sagen. Der wichtigste Part, den darf man nicht vergessen. Du kommst dorthin, bist von der Aromatik natürlich, von der Luft schon richtig aufgeanselt und dann überlegst du, welchen Kaffee willst du kaufen, dann wirst du natürlich am liebsten gern probieren. Also ich mir ging dazu. Ja. Und er hat da seine Hauptmischung wie 1, 2, 3, 4. Mhm. Sehr kreativ. Man erkennt den ITler gar nicht.
Ganz lange entwickelt. Menschen. Also extreme Entwicklungszeit eingesteckt.
Das merke ich. Ja. Also dunkelhell 1, dunkelhell 2, das finde ich so geil.
Ab und zu sind die smartesten Lösungen die besten. Braucht man nicht für Nachdenker, jeder kennt sie aus.
Ja, ich überlege gerade, ob ich das nicht einmal ändern werde.
Was auf 4, 5, 6 oder was?
2.1, ja, 2.2. Genau. Aber ich muss euch vielleicht jetzt einmal kurz, bevor wir mit der Geschichte weiter dann, dass man mal sieht, in welcher Dimension wir in Österreich eigentlich sind. Ich habe kurz ein bisschen nachgegoogelt. In Österreich trinken 74,8% der Männer und 71,2% der Frauen Kaffee. Also wir reden wirklich von 3/4 der Bevölkerung, eigentlich bei Männern und Frauen fast gleich, trinken Kaffee allgemein einmal. Mhm. Und jeweils davon wieder 3/4 immer in der Früh. Morgenritual. Und dieser große Anteil sieht es auch als Ritual. Und ich meine, wenn du dir jetzt vorstellst, im Durchschnitt 2,5 bis 2,7. Es gibt ein Bundesland mit über 3 Kaffee pro Tag. Es ist nicht Wien, erstaunlicherweise. Und das ist schon, also wir reden von einem echten Konsummittel, also von einer Commodity oder wie, ich weiß nicht, wie heißt es im Nightage, ein allgegenwärtiges Konsumgut, Kulturgut sowieso. Also das heißt, da wird auch tatsächlich viel konsumiert und das ist auch schön. Also die Varianz ist ja was Geiles. Okay, jetzt hast du das Ding, dieses Maschinchen schon voll und wie kommt der dicke Otto dann? Also wie kommt, ich habe den schon gesehen, bevor er in Betrieb gekommen ist und das ist jetzt eine Maschine. Also die schaut auch so aus wie ein fetter Kaffeeröster. Also diese Rundungen, so schwarz lackiert, oder? Was ich mich so erinnern kann, habe ich das noch richtig im Kopf? Der Gerät.
Ja, also wie gesagt, ich habe auf dem Eigenbau wirklich lange Jahre gewerblich geröstet und dafür, dass es Eigenbau war, hat es auch wirklich gut funktioniert.
Wollte das nicht runter, Entschuldigung. Nein. Aber das ist irgendwie Schritt next level jetzt einfach.
Ja. Und ich habe mir, wie ich in die Rahmenfabrik einzogen bin, gesagt, ein paar Jahre muss ich mir das jetzt anschauen und dann muss ich Entscheidung treffen. Entweder kommt drauf, war nichts, dann war es auch nicht das Experiment, was halt ein bisschen was kostet. Oder ich kann das so nebenbei weiter betreiben. Oder es entwickelt sich gut und mir macht Spaß und ich will das ganz machen und dann werde ich die Entscheidung treffen, das auch ganz zu tun. Und auf das habe ich auch gehofft und das ist ja passiert. Aber es hat ein paar Jahre gedauert. Und mir war aber allerdings klar, du kannst in Österreich, und du kannst nicht Vollzeit-Kaffeeröster sein mit einer 5-Kilo-Maschine. Man sagt in Österreich, wenn man sich den Markt anschaut, sollte man ca. 6 Tonnen Kaffee, Rohkaffee pro Jahr verrösten, damit, wenn man das allein nicht macht, das ein adäquates Einkommen abwirft. Ich bin jetzt bei ungefähr 4 Tonnen angelangt, allerdings mache ich das zwar schon relativ lang, aber es ist dem geschuldet, dass ich es halt immer nebenbei gemacht habe und erst seit 3 Jahren auf ganz gegangen bin. Und die letzten 3 Jahre, und jetzt kommen wir zum Otto, ist aber ganz viel Zeit von mir reingeflossen, weil der Otto ist zwar ein fertiger Kaffeeröster, allerdings der ist älter als ich, der kommt Baujahr 1960, 1970 herum, ja. Ist wirklich ein altes Teil. Und ich habe den, der ist jahrzehntelang in Graz bei der Firma Hornig in einer Lagerhalle im letzten Eck verramscht gewesen und war nicht mehr im Betrieb und die haben halt dort einmal ausgeräumt und der ist verkauft worden und ich habe ihn relativ günstig gekriegt. Also ich war der Einzige, der drauf gesteigert hat, glücklicherweise. Okay. Und haben dann eben auch wieder über 2-3 Jahre Umbau, wieder dasselbe Spiel.
Also ich bin gewundert, wenn du nicht gesagt hast, du hast Hand angelegt.
Nein, wieder im Prinzip. Habe ich zum zweiten Mal einen Röster gebaut, allerdings halt einen alten Röster komplett auseinandergenommen, reinigen lassen, neu aufgebaut, modernisiert, wirklich stark modernisiert. Also so wie man damals gearbeitet hat, so, das macht man heute nicht mehr. Ja. Und und jetzt ist das wirklich eine topmoderne Anlage, die auch computergesteuert ist, zum Teil teilautonom rösten kann. Also ich bin da, dass ich sage, was soll dieses Ding tun? Und das tut es dann und ich schaue halt, dass dabei kein Blödsinn macht. Aber ich muss jetzt nicht permanent mit 100% Aufmerksamkeit dabei stehen und jeden Regelschritt mit der Hand machen. Das macht der Computer für mich. Auf einer über 50 Jahre alten Maschine.
Das heißt, Elon Musk hat sich bei dir ein paar Tipps gehört fürs autonome Fahren. Ja, weil das ist ja, läuft ja jetzt auch schon langsam an. Also da warst du wahrscheinlich sogar vorher.
Ja, mir ist das eh peinlich.
Elon, ey. Send some credits.
Wie viel Kilo umfasst die Röster?
Ja, ich röste derzeit hauptsächlich 12 Kilo Chargen vom Hersteller. Damals ist er auch dafür vorgesehen. Ich habe mich angefangen, habe ich mit zum Ausprobieren mit 10 Kilo, habe mich dann nach oben getastet, 13 Kilo auch schon probiert, würde gut funktionieren, nur meine ganzen Behältnisse sind für 12 Kilo ausgelegt und es ist dann schon recht schwierig zum Handeln, wenn dann so viel Kaffee drinnen ist, dass das jeden Kübel der Kaffee oben schon drüber rinnt, jetzt okay. Bin ich derzeit einmal bei 12 Kilo und es ist auch gescheit so, ja.
Also interessant, was generell, was ich mal fragen möchte, mal die Geschichte von der Bohne bis in Tassen rein. Was ich noch mal aufreißen soll, ob du eine andere Frage hast, du wirst daran mich brennend interessieren, weil erstens einmal gibt es verschiedene Herkunftsländer, es gibt verschiedene Bohnen generell, gibt es verschiedene Bohnen, dass man die anders röstet. Vielleicht kannst du es mal kurz auf eine Reise mitnehmen. Als du mir sagst, wie suchst du die Bohnen aus? Für was für ein Land, warum der Hintergrund oder was passiert dann beim Rösten? Wir kennen ja Arabica, wir kennen Robusta Bohnen. Das sind so Fachbegriffe, dass wir es vielleicht ein bisschen aufarbeiten, um was das da überhaupt genau geht.
Ja. Bevor wir da steigen wir nämlich jetzt richtig tief ein. Weil da spüre ich schon, wie der Sprudel, also wie wenn's beim Transecker oben in Korken hast, also das Flupp. Ich würde nämlich jetzt einmal sagen, wir schmeißen jetzt einmal einen wunderbaren Chuck Norris Witz. Er schaut runter auf uns mit einer Espresso-Tasse in der Hand. Also geht's los, ich würde sagen, Jingle ab.
Chuck Norris Witz der Woche.
Also, hört's zu, Zauberer. Chuck Norris trinkt seinen Kaffee schwarz, ohne Wasser.
Er wäre einfach ein wilder Hund.
Ist einfach ein wilder Hund und das mag ich. Ja, also,
viel Chuck Norris, Gott genau. Hab ihn selig, der wird uns noch begleiten.
In Peace. Wir werden trotzdem sozusagen weiter Chuck Norris Witze bringen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir ehren ihn damit.
Genau.
Ja, und das also, wird lang dauern, bis der seinen würdigen Nachfolger gefunden hat.
Das wird sicher lang dauern. Sollen Sie mir bewerben?
Du. Nein, ich würde jetzt einmal sagen, also da waren jetzt viele Themen drinnen. Hey, leg los, bitte.
Okay. Ja.
Wo geht's los? Also vom Rohkaffee bis in die Tasse. Das war sozusagen einmal der. Also wie ist der Prozess, den die Bohne bei dir durchläuft?
Ja, also wo kommt der Kaffee her? Kaffee ist eine Pflanze, Rötegewächse heißt diese Familie, wobei ich bin jetzt kein Botaniker, und wächst entlang des Äquators einige Grade nördlich und südlich. Das ist so, weil dort das Klima für diese Pflanze ideal ist. Die Pflanze ist relativ empfindlich, mag es nicht zu heiß und zu kalt schon gar nicht. Wer Kaffee bei uns ziehen möchte, Wintergarten funktioniert, allerdings so 10, 11 Grad plus wird er schon zu kalt. Kann sein, dass das nicht überlebt. Also wirklich Wärme, aber auch nicht Hitze. Wenig direkte Sonnenstrahlung, also viele Kaffeepflanzen wachsen im Schatten. Das funktioniert gut. Und so feucht, warmes Klima wäre gut.
Aber Kaffee ist, glaube ich, ein Strauch, oder?
Botanisch gesehen weiß ich es jetzt nicht, ob man es als Strauch oder als Baum bezeichnet. Okay. Allerdings hat es in der geschichtlichen Entwicklung der Kaffeepflanze da durchaus seine Selektionsprozesse passiert. Ursprünglich kommt der Kaffee aus Äthiopien. Soweit hat man es zurückführen können, dass die Pflanze von dort kommt. Mit, ich glaube, die Sorte damals hat man Typica oder so. Also es ist also eine Sortenbezeichnung halt, ja. Und ganz viel natürliche Kreuzungen und so weiter, was in Äthiopien gewachsen sind. Es ist dann, der Kaffee hat dann, die Pflanze hat irgendwie seinen Weg in den Jemen gefunden und zur Zeit des Kolonialismus und Missionare und so weiter, ist Kaffee dann vom Jemen aus, hat man angefangen, den in die ganze Welt zu exportieren und eben auch versuchen, wo wächst denn das über, wo kann man es nur anbauen? Und das sind dann Inseln Reunion man hat überall Kaffee angepflanzt die Pflanzen haben sie neue Sorten entwickelt, weil es in der neuen Region andere Anforderungen an die Pflanzen waren und sich andere Eigenschaften entwickelt haben. Und so inzwischen gibt es ganz, ganz, ganz viele Varietäten von der Kaffeepflanze, die alle ihre eigenen Vorteile und Nachteile haben und ganz eigene Aromen haben. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Grundsätzlich haben wir zwei Hauptsorten. Das eine ist einmal die Welt des Arabikas und das andere, wir sagen Robusta dazu. Der korrekte Name wäre Canifora. Robusta ist eine Unterart von Canifora, aber ja, es spricht ja jeder von Robusta. Arabica hat generell gesehen die feineren Aromen, ist von den Aromen her der interessantere Kaffee im Vergleich zu Robusta, wobei ein Robusta, der von einer gesunden Pflanze kommt, die gehegt und gepflegt wird, wo das Klima passt, wo der Boden passt, wo bei der Ernte aufpasst wird, dass wirklich nur reife Früchte gepflückt werden. Also wenn man einfach Qualität bei Robusta schaut, kann ein Robusta auch wirklich sehr, sehr gut schmecken.
Was sind so die Hauptländer, wo man es abbaut? Ich glaube Kolumbien, sind wir alle von der Werbung irgendwie vor unserem Bild.
Ist aber gar nicht so. Ja, Kolumbien hat super Cafés und schon viel Menge. Das größte Kaffeeanbauland ist Brasilien. Hauptsächlich Arabica, also mit Robusta im niedrigen Prozentbereich. Und auf der Robusta-Seite ist es Vietnam mit langem, ganz, ganz großen Abstand zu den anderen Ländern, die auch Robusta anbauen. Also Brasilien und Vietnam sind da praktisch die beiden Hauptplayer.
Vor einigen Jahren war einmal diese große Diskussion, beziehungsweise eher so diese Meinung, dass Robusta scheiße ist und nur Arabica. Kannst du dich erinnern? Also es hat Zeit gegeben, wo alle gesagt haben, es gibt sowieso nur Arabica, Robusta kannst du einmagerieren, das saufen nur die Vollpoletten.
Ja, so genauso wie man eben gesagt hat, vergiss den Rotwein, wir haben eh Weißwein.
Ah, okay, kommt das aus der Liga. aber ist das, glaubst du, ist das ein bisschen Marketing vom richtigen Land? Nein,
das glaube ich nicht.
Okay. Wo glaubst du, kommt die mehr her?
Robusta ist eine Pflanze, die nicht wahnsinnig für Ansprüche stört. Kann man in großen Plantagen anbauen, kann man in großen Mengen anbauen, kann man maschinell ernten und hat vielleicht einen politischen Hintergrund. Vietnam war kommunistisch und Robusta ist eine Pflanze, die Kaffee haben sie auch im kommunistischen im Osten getrunken und Robusta war halt irgendwie einfacher zum Produzieren. Klingt jetzt vielleicht arg, vielleicht hat es auch andere Gründe gegeben, aber jedenfalls hat man in Vietnam eben wirklich großindustriell Robusta anzubauen begonnen, ja, und wegen dem ist Vietnam im Robusta so groß. Und bei Robusta gibt es wirklich ganz, ganz, ganz furchtbare Qualitäten. Also ein billiger Robusta ist grauenhaft.
Aber gibt es so Länderunterschiede wie beim Wein, dass man sagt, Südamerika hat einen eigenen Geschmack, Vietnam hat einen eigenen Geschmack? Das kennt man beim Kaffee genauso aus.
Ja. Okay. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht der große Sensoriker. Ich kenne vielleicht wenn ich eine Ahnung, wenn ich eine Idee habe, einen Unterschied zwischen Äthiopien, Kenia oder Brasilien, Mittelamerika oder so, ja. Aber es sind, wenn man es direkt nebeneinander verkostet, ganz typische Unterschiede. Also das kennt man schon. Also Kenia zum Beispiel sind Cafés, die sehr oft sehr dunkle Beernoten haben, in Richtung Johannisbeere. Wir haben einmal, ja, Äthiopien geht mehr ein bisschen in die fruchtigere oder floralere Note. Bei Brasilien, das hat auch sehr mit der Anbauhöhe zu tun, weil Kaffee, der in höheren Lagen wächst, langsamer reift, spannendere Aromen entwickelt, mehr Süße entwickelt, aber auch mehr Säure entwickelt. Säure und Kaffee ist immer so ein spannendes Thema. Und Kaffees in niederen Lagen und Brasilien hat so Anbauhöhen, sag jetzt von rund um 1000 Meter eher, ja, wo man bei Äthiopien vielleicht eher so über 2000 Meter ist. Es gibt in Brasilien auch höhere Lagen, ja, so ist es nicht. Aber so große Anbauflächen, so rund um 1000 Meter, und das macht vom Aroma her im Kaffee einen großen Unterschied aus.
Wenn wir schon bei den kaffeeproduzierenden Ländern sind, dann machen wir heute einmal einen Flottendreier nur für dich.
Mit einen gespannt.
Exklusiven Flottendreier. Und da würde ich sagen, trotzdem Jingle ab.
Der Flotte Dreier.
Den unvorbereiteten Flotten Dreier, deine drei Lieblingskaffee produzierenden Länder. Wo kommen denn deine persönlichen drei Lieblingsbohnen? Aus welchen Ländern kommen die?
Kenia.
Ja.
Schwarz-Johannisbeere.
Ja.
Brasilien. Super Basis für Espresso. Mhm. Ist einfach schokoladig, breiter Körper, Crema, geil. Aber absolut top, 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 mit ganz viel Abstand. Geisha aus Panama und du lässt alles liegen und stehen. Macht süchtig.
Ich wiederhole nochmal.
Was? Eine Geisha aus Panama? Ja, warte,
ich glaube, die haben Pfeifen am Kopfhörer.
Wir hören nur das
auch nicht aus. Du aus Panama hast gesagt, ich habe was anderes verstanden. Geisha ist die Sorte oder die Type oder das ist nicht die Kaffeekacker-Nummer, oder?
Nein. Nein, das ist wieder ein anderes Kapitel. Ja, okay. Nein, Geisha ist eine Arabica-Varietät, ja, hat eine spannende Geschichte, es kommt ursprünglich aus Äthiopien, hat dort aber nie große Berühmtheit erlangt, war einfach, das vermute ich jetzt, einfach eine Varietät unter ganz vielen, die es in Äthiopien gegeben hat, und Äthiopien macht sehr guten Kaffee und Geisha war dort einfach einer von vielen, der gut war. Es ist dann recht viel herumprobiert worden mit verschiedenen Varietäten, die halt zum Beispiel in Äthiopien zu finden sind, dass man die woanders auspflanzt, wie entwickeln sie sich dort und so weiter. Und Geisha ist dann irgendwann in Mittel- oder Südamerika mal probiert worden, weiß jetzt nicht genau in welchem Land, hat dort auch nicht überragend gut funktioniert, wo hat es funktioniert. Und dann hat man Geisha mal in Panama angebaut. Das war, glaube ich, sogar, ja, Finca Hartmann war das, glaube ich, ja. Und ich erzähle jetzt nur die Geschichte, die ich gehört habe, ja. Es gibt, das nennt sich Cup of Excellence. Das ist international anerkanntes Panel von Leuten, die halt Kaffeequalitäten beurteilen. Und man kann dort als Kaffeeproduzent, als Farm, kann man dort seinen Kaffee, wo man glaubt, der ist besonders gut geworden, einreichen. Und dort wird er dann verkostet und dort wird dann versteigert. Und dieser Geisha aus Panama, und ich glaube, es liegt ungefähr 20 Jahre zurück oder ein bisschen länger schon, hat dort irgendeinen Weltrekord gebrochen, ein paar hundert Euro pro Kilo Rohkaffee für diesen Geisha. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und den Kaffee hat er niemand gekannt. Und mit diesem Event hat der Geisha seinen Siegeszug angebrochen. Und ist dann also absolut gehypt worden, war lange Zeit wirklich immer einer der teuersten, also Geisha aus Panama vor allem, ja, einer der teuersten gehandelten Kaffees. Und ich habe mir selber über eine gute Quelle schon ab und zu mal ein paar Kilo nur besorgt und den auch geröstet. Den gibt es bei mir manchmal, momentan habe ich keinen. Wirklich im Achtelkilo abgepackt und zu einem relativ hohen Preis, wie man sich vorstellen kann, ja. Und Geisha ist wirklich was Besonderes. Also wenn man Kaffees verkostet und ich habe manchmal die Möglichkeit, da wo dabei zu sein, dann stehen vielleicht 20 Tassen am Tisch, die man da rein auch mit einem Löffel durchprobiert.
Schlürft man, glaube ich, auch.
Schlürft man, es ist lustig. Je lauter man schlürft, desto besser. Ja, es macht richtig Spaß. Und das sind lauter Spitzenkaffees. Wahnsinn. Und dann sieht man auch, was die kosten. Und sagt, ja, boah, super, das kann ich mir als kleiner Röster eh gar nicht leisten, aber der Kaffee ist wahnsinnig gut. Und dann ist da ein Geisha und auf einmal macht es bumm. Und es ist nur mal eine Aromenvielfalt, von der man richtig überfordert ist fast. Also man hat da rein auch lauter sehr gute Kaffees und dann hast du auf einmal ein ganzes einen tropischen Fruchtsalat in der Tasse, ja, und du weißt gar nicht, was schmeckst am stärksten aus.
Ja, hey, lieber Peter, heute haben wir wieder ein richtig pickepackevolles Programm gehabt und würde jetzt sagen, wir machen heute einmal den Sack zu. Wir haben so viele coole Themen nur, dass wir jetzt einfach beinhart eine zweite Folge draus machen. Liebe Leute, nächste Woche wieder an eurem gewohnten Platz, Frischfleisch und Natursekt, horcht eine und genießt die zweite Folge mit Peter Zechmeister vom Dunkelhell Kaffee, der Röster in Wöls. Vielleicht nur eine kleine Anmerkung aus eigener Sache. Es ist die Einladung bzw. der Login für das Jahresfest bzw. für die Jahrgangsvorstellung ist in einem Hidden Link zu finden. Das heißt, ihr findet es nicht über die Homepage, sondern ihr müsst es wirklich eingeben. www.transecco.at/Jahrgangsvorstellung. Ich sag's nochmal, www.transecco.at/Jahrgangsvorstellung. Und da könnt ihr euch direkt selber eine buchen für 29. und 30. Mai. Ich sag gleich dazu, am 29. die zweite Session um 18 Uhr ist schon fast ausbucht. Aber es gibt noch Plätze am 30. und vor allem um 14 Uhr noch. Bucht sich ein, wir freuen uns, es wird richtig geil. Übrigens, der Herr Stürmer wird selbst und in Persona da sein und wird euch das feinste Fläscherl in den Mund stecken. Und ich würde sagen, hey, heute sagen wir mal vielen, vielen herzlichen Dank und wünsche euch eine schöne Woche. Pfiat euch, Servus!